Damit Menschen zuhören können, braucht es mehr als Worte. Energie, Technik, Vertrauen. Dafür stehen wir, die Stadtwerke Bad Kissingen. www.stwkiss.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kiss Talk, Bad Kissingen fürs Ohr. In dieser Episode widmen wir uns ganz Kissinger Traditionen. In Kissingen kompakt blicken wir diesmal zurück auf das vergangene Festwochenende. Rakotsee hat wieder tausende Besucher in den Bann gezogen. Ich habe mit der Kurdirektorin, dem Oberbürgermeister und der Quellenkönigin gesprochen. Danach schauen wir uns bei Treff im Turm, ein Bauwerk unseres UNESCO-Welterbes, an. In den letzten Monaten wurde das Turniergebäude aufwendig restauriert. Hierzu hört ihr die Männer, die die Restauration verantwortlich begleitet haben. Und zum Schluss gibt's natürlich wieder Wo geht was? Mit euren Veranstaltungstipps, diesmal mit einem ausführlichen Vorbericht zum traditionellen Rakotsee-Reitturnier. Also, Kiss Talk Folge 5, los geht's! Kurz, klar, Kissingen. Hier kommt Kissingen kompakt. Das diesjährige Rakotsee-Fest war geprägt von Hoffen und Bangen und dem ständigen Blick auf die Wetter-App. Bereits zur offiziellen Eröffnung am Freitagabend regnete es. Oberbürgermeister Dirk Vogel, Kurdirektin Sylvie Thormann, Fürst Rakotsee und die Quellenkönigin Julia I. eröffneten traditionell um 19 Uhr auf dem Rathausplatz. Dieses Jahr allerdings buchstäblich im Regen. Doch statt Trübsal, beide zeigten sich unerschrocken und betonten im Interview, dass ihr gleich im Anschluss hört, wie stark das ehrenamtliche Engagement und die Vorfreude der Stadt sind, trotz nass vom Himmel. Die Stimmung, trotz nasser Kleidung, warmherzig und energiegeladen. Am Freitagabend folgte die Reiterquadrille und die glanzvolle Rakotsee-Illumination im Rosengarten. Licht, Wasser, Feuer- und Nebeleffekte verzauberten die Besucher und Besucherinnen, kombiniert mit Musik und den historischen Darstellern. Eine große Steigerung zum letzten Jahr, die einen wahren Gänsehautmoment auslöste. Bei beiden Programmpunkten war es zum Glück wieder trocken. Am Samstagabend ging es weiter im festlichen Takt, beim Rakotsee-Ball im Regentenbau. Rund 400 Gäste tanzten in historischen Gewändern und feinem Zwirren, begleitet vom Gloria Sextett und der Staatsbadphilharmonie. In meinem Telefonat mit der Rosenkönigin könnt ihr gleich hören, wie sie diesen Moment erlebt hat. Am Sonntag zeigte sich der Himmel zunächst gnädig. Der Festumzug startete mit einer kleinen Verzögerung gegen 15 Uhr bei noch strahlendem Sonnenschein. Historische Wagen und historische Persönlichkeiten zogen durch die Straßen, begleitet von Kapellen und Fußgruppen. Leider setzte kurz nach Beginn Regen ein. Die Besucher harrten erst geduldig aus, jubelten den Gruppen zu, die ebenfalls dem Regen trotzten. Nach gut einer halben Stunde öffnete der Himmel aber alle Schleusen und es fielen rund 12,5 Liter Regen auf den Quadratmeter. Damit war der Zug leider beendet und einige Gruppen konnten nicht den ganzen Weg fahren oder gehen. In der Innenstadt war an allen Tagen ein lebendiges Fest. Laut Kurdirektorin waren es rund 72.000 Besucher und Besucherinnen, die Kuranlagen, Bühnen, Gastronomie und Kostümieren genossen haben. Trotz ein paar Regenschauern kein Wermutstropfen. Den Abschluss bildete traditionell das Feuerwerk, diesmal mit vorangegangener Illumination. Erst 10 Minuten Licht, Feuer und Musik und dann 20 Minuten Raketen und Böllerschüsse. Ein echter Wow-Moment zum Abschluss. Aber wie haben es die Verantwortlichen erlebt? Hierzu habe ich kurz nach dem Fest mit Kurdirektorin, OB und Quelle telefoniert. Ja, dann nochmal Hallo Frau Thormann, grüß Sie. Und haben Sie schon mal einen Moment gehabt, Hallo. Durchzuschnaufen nach dem Fest?
Naja, tatsächlich befinden wir uns ja gerade jetzt so im Rückbau. Das heißt, es gibt auch jetzt die nächsten 1-2-3 Tage nochmal das eine oder andere zu tun für alle Abteilungen. Und ja, für die Gäste und Besucher ist das Fest vorbei, aber für uns ist noch ein bisschen zu tun,
genau, ja. So Ihr erstes persönliches Fazit, wenn Sie aufs Wochenende zurückblicken, die letzten 3 Tage. Wie war es? Wie ist es gelaufen? Wie haben Sie es empfunden?
Also das Fest ist wirklich insge- insgesamt reibungslos mit sehr guter Stimmung verlaufen und ohne nennenswerte Vorkommnisse. Natürlich am Sonntag ja der Festzug mit dem plötzlich auftretenden Starkregen, der dann eben unterbrochen werden musste. Ja, das ist natürlich eine Besonderheit, ist ja auch schon so an der einen oder anderen Stelle formuliert worden, sicherlich ein besonderes historisches Ereignis, das sicherlich vielen auch in den nächsten Jahren noch in Erinnerung bleiben wird. Und was ich da einfach total faszinierend fand, dass wirklich die Gruppen und die historischen Persönlichkeiten ja wirklich so tapfer durchgehalten haben und alle am Straßenrand wirklich so begeistert waren, dass und geklatscht haben und gejubelt haben. Ich glaube, die einen oder anderen auf dem Umzug haben mir tatsächlich hinterher auch gesagt, also so bejubelt worden sind wir, glaube ich, in den vergangenen Jahren noch nie, weil man einfach wirklich Respekt empfunden hat, dass man da so durchgehalten hat, weil man ja wirklich alle triefend nass noch, ja.
Ja, prima. Ja, das stimmt tatsächlich. Also das war wirklich, wir konnten es ja auch beobachten und ja, die Leute haben wirklich durchgehalten. Das war wirklich toll. Und ich habe auch recherchiert, also der Zug ist tatsächlich noch nie wegen Regen ausgefallen und an diese Traditionen haben wir uns gehalten. Also auch
richtig, ja.
Genau. Die auffälligste Veränderung, glaube ich, für die Besucher, die in diesem Jahr stattgefunden hat, war so dieses neue oder in Anführungszeichen veränderte Sicherheitskonzept. Also es waren ja diese Straßensperren, die man gesehen hat, die jetzt gerade auch laufend noch abgebaut werden. Wenn Sie darauf mal schauen, Sie haben es gerade gesagt, reibungsloser Verlauf. Haben Sie dann Feedback schon bekommen, auch von den Sicherheitskräften? Hat es so alles funktioniert, so wie Sie sich es vorgestellt haben?
Ja, doch. Also insgesamt sind wir als Veranstalter sehr zufrieden mit dem Fest und tatsächlich ist auch wirklich zu den Sicherheitsmaßnahmen auch von vielen Leuten ein positives Feedback bekommen. Also ich habe ganz oft gehört, dass die Präsenz des Ordnungsdienstes auf dem Festgelände, dass das bemerkt wurde und gesagt wurde, Mensch, das war richtig toll, die waren immer zu sehen, haben auch, ich sag mal, Fragen beantwortet und waren total höflich und auch was die Sperren angeht. Also ich glaube, das ist schon beim ersten Kommen vielleicht erstmal sowas ist, wo man sagt, oh, das ist aber schon besonders. Aber wenn man sich dann auf dem Festgelände bewegt hat, war dann so die Rückmeldung, dass man dann doch gedacht hat, Mensch, kann ich mich auch wirklich sicher fühlen. Ne?
Ja, das stimmt. Eine Weiterentwicklung war ja letztes Jahr die Neuerung dieser Rosenpark-Illumination oder Rakuzi-Illumination und die hat sich ja deutlich weiterentwickelt. Gestern der fulminante Abschluss mit, ich habe es mitgestoppt, 20 Minuten Feuerwerk. Das war natürlich ein riesengroßes Highlight. Haben Sie da auch schon Feedback bekommen oder beziehungsweise von Ihren Technikern, waren die auch wenigstens zufrieden mit Ihrer ganzen Arbeit, die Sie geleistet haben?
Doch, also insgesamt, also das muss ich auch nochmal, oder da möchte ich die Gelegenheit auch nutzen und wirklich den vielen, vielen Unterstützern des Fests, ob es die Ehrenamtlichen sind, die an den unterschiedlichsten Stellen, ob es historische sind, ob es an den Ständen ist, ob es an den Einlassstellen ist, da wirklich unterstützen und sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise einbringen und auch an unsere Teams von Stadt und Staatsbad, die wirklich im Vorfeld während des Festes und jetzt in der Nachbereitung wirklich sich sehr, sehr stark engagieren, nochmal mein Dankeschön auch aussprechen. Das ist wirklich ganz besonders und das möchte ich auch nochmal betonen, auch gestern dann, als der Umzug dann unterbrochen wurde, auch da haben ganz viele wirklich gut reagiert und gesagt, Mensch, wir machen jetzt die Räume auf, wir lassen die Leute hier rein, wir leiten sie weiter, dass es sich nicht zu sehr staut alles. Also da haben viele, viele ganz, ganz besonders reagiert und ganz flexibel auch Entscheidungen getroffen und das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Alle Beteiligten, egal ob es eben die Kräfte aus dem Blaulichtbereich sozusagen sind, ob es unsere Teams sind. Also das ist wirklich ein guter Zusammenhalt und ein gutes Funktionieren insgesamt gewesen, ja.
Ja, sehr, sehr.
Und genau, also Illumination, um das nochmal auch aufzugreifen, das war ja eigentlich die Frage. Also da muss ich auch wirklich sagen, es ist so, dass unser Team das selbst entwickelt, die Show mit den historischen Persönlichkeiten. Da haben wir ja Unterstützung von Tino Paunack, der sozusagen die Choreografie der historischen entwickelt und auch dann mit den historischen Persönlichkeiten das Ganze eben übt. Und ja, unser Technikteam entwickelt dann auch mit externer Begleitung die Show und Choreografie für die ganzen Effekte. Und das ist wirklich auch ein toller Einsatz gewesen und hat sich am Ende eben auch in diesen drei wunderbaren, ganz unterschiedlichen Shows auch gezeigt. Ja, okay,
genau. Ja, dann hören wir eine rundum zufriedene Kurdirektorin. Ich danke Ihnen ganz von Herzen. Und ja, ich sag auf Wiederhören. Gerne. Bis bald.
Ja, bis bald. Danke. Tschüss.
Ja, ich bin jetzt verbunden mit unserem Oberbürgermeister Dirk Vogel. Dirk, schönen guten Morgen. Hallo.
Einen schönen guten Morgen.
Ja, jetzt ist das Fest gerade mal oder etwas über 24 Stunden vorbei. Hast du schon Zeit gehabt, ein bisschen durchzuatmen?
Ja. Eigentlich nicht. Der Tag hat ja ganz normal am nächsten Tag wieder begonnen, wie eigentlich seit bald einem Monat durchgehend bei mir. Der Juli ist ein heißer Monat und der Höhepunkt ist natürlich unser Rakoczy-Fest, emotional und auch real. Da sind die meisten Menschen in der Stadt und da ist richtig was los. Aber der ist gnadenlos, der Juli. Da arbeite ich eigentlich 4 Wochen am Stück durch, muss ich fast sagen. Ja.
Okay, dann hoffe
ich. Daher ist da noch ein bisschen was hin. Morgen ist wieder Stadtrat, also alles gut. Aber es ist halt nun mal der Sommer und der Juli ist da insbesondere sehr heiß.
Genau. Dein persönliches Fazit, hast du es trotzdem ein bisschen genießen können, das Fest?
Ja, sehr schön. Ich meine, unser Rakoczy-Fest ist für mich wirklich das schönste Fest, was ich kenne. Es hat sich dieses Jahr wieder gezeigt, dass wir an seinem Charme, an seiner Vielfältigkeit, an seiner Anziehungskraft das Fest überhaupt nicht verloren hat. Über all die Jahrzehnte, muss man ja sagen. Wir haben ja vor 75 Jahren ist das Fest mal gestartet worden. Es war das 73. Rakoczy-Fest.
Ja.
Dass ein Fest immer noch so gut funktioniert, das ist schon außergewöhnlich. Und wie auch unsere Spielstätten, unsere Gebäude, wie das alles in Szene gesetzt wird, aber auch eben all diejenigen, die Darsteller, die das wirklich zu einem Fest machen, was alle Sinne anspricht.
Ja, ja.
Aber wichtig für mich ist vor allem, dass die Menschen zusammenkommen. Mhm. Ich glaube, das ist für mich ehrlich gesagt an so einem Rakoczy-Fest das entscheidende Merkmal nach all den Jahren jetzt, dass wir weniger über Facebook übereinander schimpfen, sondern mehr miteinander auf dem Rakoczy-Fest feiern.
Das stimmt auf jeden Fall. Wenn wir bei den Stimmen gerade mal bleiben, wie hatte ich schon das eine oder andere Feedback vielleicht erreicht, auch von, ja, ich sag mal so, Veranstaltern, Verantwortlichen, Gastronomen, aber auch natürlich Besuchern. Was hast du so gehört in den letzten Tagen, Stunden?
Ja, das ist schwer einzuschätzen. Man liest, man sieht, man hört, man spricht. Und ich sag mal, aus dem Bild heraus kann ich sagen, es ist ein sehr, sehr gutes Rakoczy-Fest uns dieses Jahr insgesamt gelungen. Große Zustimmung, Waffenfest, also eher baff. Und ich meine, wir haben uns ja auch für ein paar Dinge mutig entschieden. Ich sag einfach mal, Rakoczy-Illumination, kommt das an, kommt das nicht an? Wir machen das jetzt im zweiten Jahr. Finde ich gut den Mut, den wir gehabt haben. Wir gehen da neue Wege. Klar gibt's dann, ich glaube, ich habe gehört, eine Familie aus Fulda, glaube ich, stand in der Saarlouis-Zeitung, in der Mainpost, dass man drüber nachdenken soll, ob man nicht noch ein paar Hintergründe auf der Tonspur bringt. Fand ich gute Hinweise, die da gekommen sind. Aber alles in allem hat doch diese Medienwiese und dieses Rakoczy-Illumination dazu geführt, dass wir hier ganz andere Bilder auch haben, ganz andere Zusammenkünfte. Also das hat sich ja auch dahingehend gedreht. Früher hatten wir ja Saale brennt, hat nicht mehr funktioniert wegen der Wasserstand und auch die Ehrenamtlichen haben signalisiert, wir kriegen das eigentlich so jetzt nicht mehr hin und wir haben, glaube ich, ein gutes Format gefunden, was fetzig rüberkam. Klar, ich bin jetzt auch kein Techno-Fan persönlich, aber das ist dann immer, es gibt immer einen Anteil, der einem nicht so gefällt. Das ist auch kein Wunder. Der eine mag Blasmusik nicht, der andere mag Rockmusik nicht, der andere mag Popmusik nicht. Aber wenn sie alle angesprochen fühlen, dann sind wir gut unterwegs.
Das denke ich auch. Und ich glaube, so rundum kann man wirklich sagen, eigentlich sehr, sehr positive Stimmung in der Stadt die ganze Zeit. Ja, wir hatten ja immer war ja so ein Hoffen und Bangen das ganze Wochenende, vor allem auf das Wetter bezogen. Wir hatten ja schon zur Eröffnung, seid ihr ja schon ein bisschen nass geworden. Wie hast du den Festzug erlebt? Bist du auch nass geworden oder konntest du mit deiner Familie ein bisschen trocken stehen?
Ja, nee, also weiß Gott, war ich nicht trocken, wie alle anderen auch nicht. Es hat schon pfützenartige Situationen in den Schuhen gegeben, wie bei allen anderen auch. Man muss natürlich dazu sagen, dass es dieses Jahr zwar schon herausfordernd, keine Frage. Ich habe mir schon ein bisschen Sorgen zwischenzeitlich gemacht, muss ich jetzt auch klar sagen. Aber es war zu keinem Zeitpunkt Blitz und Donner, sodass es gefährlich wurde. Man wurde nur nass, sozusagen. Ja. Aber auch, dass es so ein Starkregenereignis kommt, war nicht abzusehen. Also wir haben die Best Available Data geprüft von Seiten der Feuerwehr. Die haben ja auch nochmal kleinräumlichere Möglichkeiten, die Wetterprognose sich anzusehen für Bad Kissingen. Und da ist auf Basis der besten verfügbaren Daten entschieden worden, auch zu Recht, glaube ich, dass man den Mut dann gehabt hat, weil es nicht abzusehen war. Hätten wir gewusst, dass es in der Dimension jetzt dieses Wetterereignis gekommen wäre, hätten wir den Festumzug nicht gemacht. Ja, muss man so deutlich sagen, weil natürlich auch durch die Tiere und alle, die mitlaufen, das sind natürlich Situationen, die man eigentlich sich nicht wünscht. Aber schlussendlich ist es gut gegangen. Wir werden uns alle lange dran erinnern.
Ja,
also
auf jeden Fall.
Und da sind wir wirklich wieder bei meinem Gemeinsamkeit. Ich fand es auch toll, wie die Leute es genommen haben. Ich fand es herausragend, wie die Festwegen tapfer weitergefahren sind und die Kinder die Schilder hochgehalten haben. Also ich war auch bis zum Schluss da gestanden. Dann bin ich auch reingegangen und habe mich ein bisschen informiert, wie ist die Lage im Moment. Aber schlussendlich haben alle tapfer durchgehalten und werden noch lange, lange über dieses Ereignis sprechen.
Ist sicherlich, genau. Ja, dann danke ich dir an der Stelle schon mal, wenn du magst, noch gerne ein, zwei persönliche Worte noch an die Podcast-Zuhörerinnen oder auch an die Mithelfenden. Und ja
dann, also vielen Dank an alle, die gekommen sind. Vielen Dank an alle, die mitgefeiert haben. Friedlich ist ja fast nichts Nennenswertes passiert. Mit so einer Menge Menschen, die auch natürlich Alkohol konsumieren, ist das, glaube ich, schon etwas, was einen zufriedenstellen kann, was einen freuen kann. Und natürlich an diejenigen, die das Fest mitragen, ja, an die Ehrenamtlichen, die vor allem an den Ständen sitzen, Rotes Kreuz, die Feuerwehren, unsere Vereine, die mithelfen, diejenigen, die hier in der Stadt dann auch Getränke ausgeben. Wirklich großes Dankeschön an alle. So ein Stadtfest, das geht nicht, weil eine Stadtverwaltung das macht oder eine Staatsbad GmbH, die auch einen tollen Job gemacht hat dieses Jahr. Das geht nur, wenn wir alle gemeinsam dran arbeiten und wenn wir auch alle gemeinsam dann die Verantwortung tragen. Ja, also wenn wir keine Ehrenamtlichen mehr finden, dann steigen einfach die Preise für dieses Fest. Wir tun ja auch erheblich Geld in die Hand nehmen für dieses Fest ins Unermessliche. Und das wird schon eine Herausforderung für die nächsten Jahre. Und da die dringende Bitte, dass wir wieder alle gemeinsam so ein Fest auf die Beine stellen, wir alles in Rakotzi, ja. Also ansonsten funktioniert es nicht. Und dieser Zusammenhalt in der Stadt, der spürbar war, den hoffe ich doch, dass wir den nächstes Jahr wieder so hinbekommen. Und da bin ich mir ganz sicher.
Ganz, ganz sicher. Ja, ich sage herzlichen Dank für den kleinen Einblick und will dich gar nicht länger aufhalten, dann zur Vorbereitung
Danke
der Stadtratssitzung.
Ne? Genau. Schönen Tag. Viele
Danke.
Grüße, bis bald. Jo, tschüss.
Und auch mit der Quellenkönigin habe ich telefoniert und sie gefragt, wie sie dieses Wochenende erlebt hat.
Das Wochenende war einmalig, es war traumhaft, unbeschreiblich. Ich kann es gar nicht so in Worten fassen. Es war einfach unfassbar klasse.
Gab es denn einen Moment oder ein Ereignis, das dich besonders überrascht oder beeindruckt hat?
Eigentlich haben mich zwei Sachen am meisten beeindruckt. Erst einmal die historische Persönlichkeiten, wie das alles so gut funktioniert hat mit der Organisation, dass es immer auch so gut geklappt hat mit den Uhrzeiten, dass wir da und da dort waren. Dann hat natürlich am Samstagabend das Besondere unser Rakotzi-Ball. Das war natürlich eigentlich das Highlight für mich.
Hast du schon Feedback von Besucherinnen und Besuchern bekommen, wie du auf sie gewirkt hast?
Also bis jetzt hat mich nur positives Feedback mich erreicht. Also die Besucher waren auf jeden Fall sehr zufrieden mit unserem Rakotzi-Fest. Es kamen natürlich sehr gute Rückmeldungen, auch gerade mit dem Ball habe ich gehört, dass es seit der erste Ball war, seit längerem, wo die Leute auch gerne länger da geblieben sind, dass von der Organisation her auch alles super gut geklappt hat. und dass die Stimmung sehr gut war. Trotz den Regen am Sonntag und am Freitag war die Stimmung sehr, sehr gut bei den Besuchern.
Wie war für dich die Illumination? War es eine große Herausforderung, im Dunkeln über den schmalen Steg zu spazieren?
Eigentlich nicht. Die Herausforderung war eigentlich mehr bei mir, sich ruhig zu verhalten, weil man steht auf einmal im Mittelpunkt und hat quasi an die Schritte zu denken und wann drehe ich und wie laufe ich los. Das war eigentlich mehr für mich die Herausforderung, weil bei mir war es ja nicht dunkel, sondern eher hell. Es hatte ja dieses Licht auf dem Traum.
Also stimmt.
Bei mir war es auf jeden Fall sehr hell.
Das stimmt. Wie geht's jetzt bei dir weiter? Hast du noch weitere Termine als Quellenkönigin?
Es ist trotzdem noch schön. Ich habe noch zwei Termine und zwar diesen Donnerstag. Da ist ja das Eröffnung von dem Turniergebäude.
Genau.
Da freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Und einmal sonntags, wo das Rad-Cortera-Turnier ist.
Ah ja, genau. Ja, da sehen wir uns ja auf jeden Fall. Dann sage ich vielen Dank, liebe Julia, für das Gespräch, für deinen Auftritt am Rakozi-Fest und wünsche dir ganz viel Erfolg für die nächsten beiden Termine. Alles in allem war das Rakozi-Fest 2025 ein gelungenes Miteinander aus Tradition und modernem Festcharme. Regen hin oder her, die Stadt hat gezeigt, wie man historisches Flair feiert. Mit Tanzen, Illumination und Lebensfreude. Eine tolle Erinnerung an die drei Tage voller Geschichte, Musik und Gemeinschaft. Und aktuell laufen natürlich schon die Planungen fürs nächste Jahr. Echte Menschen, echte Meinungen. Das ist Treff im Turm. Bevor wir in den Treff im Turm starten, ein kurzer Blick zurück. Über viele Jahre hinweg war das Turniergebäude in Bad Kissingen ein Sorgenkind. Erst genutzt für Reitturniere, Flugschauen und Feste. Dann geschlossen, stark beschädigt, einsturzgefährdet. In der Bevölkerung galt es fast schon als Schandfleck im Welterbe-Ensemble. Doch es hat sich was getan. Dank Fördergeldern, Spenden und viel Engagement wurde das Gebäude in wenigen Monaten aufwendig restauriert. Und nun ist es bereit für neue Aufgaben. Ich spreche mit den beiden Männern, die das Projekt mitgestaltet haben, erst mit dem Kurreferenten der Stadt, dann mit dem Bauverantwortlichen. Ich begrüße als ersten Gesprächsgast Peter Weidisch. Er ist Kulturreferent der Stadt Bad Kissingen und war als Projektleiter federführend bei der Bewerbung zum UNESCO-Welterbe. Als Kenner der Geschichte und Seele dieses Ortes ist er der perfekte Gesprächspartner, wenn es um die Bedeutung des Turniergebäudes geht. Schön, dass Sie da sind, Herr Weidisch.
Ja, lieber Herr Lipsius, vielen Dank für die Einladung. Ich bin natürlich sehr gerne dieser Einladung nachgekommen und ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Das Turniergebäude ist ja seit 1922 Teil unserer, ja, ich würde sagen, Kulturgeschichte, genutzt früher für Flugschauen auch und natürlich dann auch später hauptsächlich für Reitturniere. Welche Rolle hat es damals in der Welterbebewertung gespielt?
Ja, wir liegen mit dem Turniergebäude mitten in unserem Welterbe, mit unserer großen Welterbegebiet von über 212 Hektar in Bad Kissingen. Und es ist eines der zentralen Bauwerke in unserem Kodex der Gebäude in Bad Kissingen. Es ist eines von 40 Hauptelementen, die eine herausragende Bedeutung für die gesamte Welterbestätte und dann natürlich auch für die Teilkomponente Bad Kissingen beinhalten. Es liegt malerisch in einer grünen Kurlandschaft. Sie haben Sichtachsen von der Promenadestraße, von den Terrainkurwegen, den Aussichtspunkten wie Bismarckturm und Bodenlaube und natürlich auch von der Salinenpromenade. Und diese Sichtpunkte tun sich auf und leiten sozusagen den Übergang in die freie Natur. Der Designed Landscape, von der Kurlandschaft in die freie Natur.
Okay.
Ein wunderbarer Blickpunkt, den wir dort haben, ein zentraler Punkt im Welterbe mittendrin.
Okay.
Und Sie sehen davor die Wiese mit den angrenzenden Hangaren. Die sind für die Einführung moderner Sportarten als Freizeitvergnügen und Sportangebot für die Kurgäste gedacht, also Golf, Reiten, Tennis. Und diese Sportstätten, die uns in der Bewerbung auch sehr stark gemacht haben, sind typische Elemente der Kurstätte.
Ah, okay.
Und hier bin ich dann bei meinem Credo zu Bad Kissingen, das ich immer gerne hier zitiere. Bad Kissingen war immer eine Stadt der Innovationen. Mhm. Erstmals beispielsweise mit der Verwendung von Gusseisen im Zusammenhang mit einem technischen Zweckbau. Das war der eiserne Brunnenpavillon.
Ah, okay.
Da steht heute die Brunnenhalle.
Ja, genau.
Dann die Schwemmkanalisation, die in den 1890er Jahren mit konsequentem Anschluss, das ist das Entscheidende, aller Gebäude in Bad Kissingen vorgenommen wurde. Das gelang erstmals in Bayern, in Bad Kissingen. Mhm. Und es zeigt, wie weit, wie innovativ das Kurbad, das Weltbad Bad Kissingen war, mustergültig für Bayern, was die Schwemmkanalisation auch betrifft. So titelte Ettenkofer als der zuständige Fachmann. Mhm. Dann haben wir zum Beispiel die drehbare Orchestermuschel in der Wandelhalle. Auch die ist einzigartig in Europa. Und dieser Wille zur Innovation, dieser Wille, besser zu sein, immer besser gegenüber anderen Kurbädern, immer etwa einen Tick voraus zu sein, da sind wir auch auf dem Feld des Sports in Bad Kissingen. Ein Beispiel. Bad Kissingen verfügt über den ältesten noch aktiven Golfplatz in Bayern. Und bleiben wir beim Reitsport. Bad Kissingen hat einen Tatasaal, also eine Reithalle, nach dem vom Engländer Richard Tattersall entwickelten Konzept. Also eine Reithalle, aber mit Gesellschaftsräumen und das bereits 1911, also fast in der gleichen Zeitstellung, etwas später dann unser Turniergebäude. Und diese Beispiele zeigen das hohe Niveau, das in Bad Kissingen bei den Sportstätten erreicht wurde. Dazu zählen natürlich auch das Turniergebäude, in dem sich zwei sportliche Disziplinen vereinen, Reitsport und
der Flugsport. Genau, klasse. Ja, also man sieht, Sie brennen für das Welterbe, ist es genau Ihr Thema. Bleiben wir beim Turniergebäude noch ein bisschen. Teile waren ja dann tatsächlich einsturzgefährdet, stammten aus den 1920ern. Mit minimalen Sanierungen so in den 80er Jahren hat man da mal ein bisschen was gemacht. Wie kam es dann zur Entscheidung, tatsächlich das endlich zu restaurieren? War das tatsächlich das Ausschlaggebende des UNESCO-Welterbe?
Es war unbedingt notwendig zu handeln, und zwar sofort zu handeln. Die Sanierung eben nicht auf die lange Bank zu schieben. Und an diesem Punkt, 2023, war der politische Wille vorhanden, die Sanierung anzugehen und damit das Turniergebäude zu retten. Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel hat das Thema umfassend aufgegriffen und in die politische Umsetzung geführt.
Okay, da gab es ja dann neben der Stadt auch noch eine Zusammenarbeit mit der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, so heißt sie richtig. Das war ja, glaube ich, was Neues für die Stadt. Ich glaube, eines der ersten Projekte, die Sie gemeinsam hier in Bad Kissingen verwirklicht haben. Wie hat diese Partnerschaft die Restaurierung, aber auch die Finanzierung geprägt?
Ja, es war in der Tat die erste Kooperation mit der Deutschen Stiftung Denkmalschutz in Bad Kissingen. Und es war eine tolle Sache. Darauf komme ich gleich jetzt zu sprechen. Denn dank der Zusammenarbeit mit der Deutschen Stiftung Denkmalschutz haben wir es allen Bürgerinnen und Interessierten ermöglicht, sich ganz direkt am Schutz der Welterbestätte zu beteiligen. Ob mit einem Euro oder 555 Euro für die Restaurierung eines Tribünenplatzes oder eben mehrere tausend Euro. Je nach Möglichkeiten und Interesse, jede Spende zählt. Das schlüssige Sanierungskonzept der Stadt Bad Kissingen, die Leidenschaft aller für das Turniergebäude und die Spendenbegeisterung, das Engagement der Zivilbevölkerung, könnte man auch sagen, für ein Projekt, für ein Denkmal eben einzutreten, haben die Deutsche Stiftung Denkmalschutz überzeugt, sich für das Turniergebäude in Bad Kissingen als großes Förderprojekt zu entscheiden. Insgesamt sind bisher 440.000 Euro von der DSD in das Turniergebäude geflossen und auch die Zusammenarbeit, das muss man hier wirklich sagen, mit der Deutschen Stiftung Denkmalschutz läuft hervorragend und über alle beteiligten Stellen gezogen. Ein großes Dank an die Kolleginnen und Kollegen bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Aber noch ein anderer Aspekt möchte ich ansprechen, denn über die Spendenkampagnen haben wir eine große Öffentlichkeit auch überregional erreicht. Damit konnten wir nicht nur Mittel akquirieren, sondern auch das Bewusstsein für eine denkmalgerechte Restaurierung und Sanierung stärken und schaffen.
Also insgesamt eine super Partnerschaft, ein gesamtes Gelingen. Jetzt liegt ja das Turniergebäude, haben Sie ja auch schon gesagt, relativ schön an Wanderwegen, es kommen viele Leute dran vorbei und so weiter. Viele haben das ja auch miterlebt, wie das dann auf einmal waren, Bauzäune da und so weiter. Gab es da auch Feedback aus der Bevölkerung, das Sie aufgenommen haben? Muss das sein, so nach dem Motto, muss das wirklich originalgetreu sein oder hätte man da nicht was anderes machen können? Was ist so das Feedback, was Sie da bekommen haben?
Interessante Frage, aber nein, mir ist hier keine Diskussion bekannt, denn von Anfang an stand die Sanierung unter der Prämisse des größtmöglichen Erhalts und damit der Restaurierung als Ziel fest. Das haben wir mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege und mit ICOMOS Deutschland so abgestimmt. Mhm. Modern ist zum Beispiel die Beleuchtung oder das Geländer entlang der historischen Tribünenbestuhlung, also funktionale Elemente.
Ja.
Die Restaurierung der historischen Bänke war von Anfang an als ganz wichtiges Element besetzter Punkt. Auch die Bad Kissingerinnen und Bad Kissinger wollen ihr Turniergebäude. Mhm. Und das eben nicht als Remake oder als Disneyland, sondern im Original,
in echt. Ja, super, genau. Jetzt, damit uns das nicht so wieder passiert, wie es ja in den vergangenen Jahrzehnten war, muss ja sowas auch langfristig gepflegt und erhalten werden und natürlich auch genutzt werden. Wie ist so die Planung jetzt für die Zukunft für dieses Turniergebäude, auch im Hinblick vielleicht auf den Tourismus?
Das Turniergebäude ist ein lebendiges Denkmal und nicht nur für den Flug- und Reitsport, sondern auch durch die kulturellen Veranstaltungen, die die Stadt Bad Kissingen dort angedacht hat. Von den Konzerten im Rahmen des Kissinger Sommers über die Zelttheaterwoche der Stadtjugendarbeit bis hin zu Großkonzerten, wie Sie diese bereits Ende August erleben können.
Wenn Sie jetzt, machen wir noch einen kurzen privaten oder persönlichen Einblick, wenn Sie sich zurückerinnern jetzt an die Zeit der Renovierung dieses Projektverlaufs, wann haben Sie zum ersten Mal so gedacht, boah, das war jetzt ein echter Meilenstein, den wir da geschafft haben?
Ja, da muss ich drüber nachdenken, Herr Lipsius. Aber ganz zu Beginn, als wir die erste Förderzusage des Bundes aus dem Etat des Beauftragten für Kultur und Medien bewilligt bekommen haben, da war klar, jetzt geht es los, das erste Stück vom Weg ist gepflastert. Das war essentiell wichtig für den Startschuss der Restaurierung und Instandsetzung des Turniergebäudes. Die Eintragung Bad Kissingens als Welterbe und die Bedeutung des Turniergebäudes war hier von großer Relevanz. Da ist die Dringlichkeit des Erhalts und die Aufmerksamkeit für das Gebäude, man könnte sagen, gepusht hat. Man kann auch sagen, dass das Welterbe, der Erhalt des Turniergebäudes, man kann auch sagen, dass durch das Welterbe, der Erhalt des Turniergebäudes eine Priorität erhielt. Im Managementplan und im Nomination-Dossier war die geplante Restaurierung und der schlechte Erhaltungszustand bereits vermerkt. Aber die finanziellen Mittel fehlten noch. Ein wichtiger emotionaler Meilenstein war aber für mich zu sehen, wie die einzelnen Räder in diesem Projekt zusammengreifen, wie alle an einem Strang ziehen, alle zusammenarbeiten und zusammenhalten, um ein besonderes Gebäude und seine Geschichte in die Zukunft zu transportieren, das Turniergebäude für die nächsten Generationen zu erhalten. Oberbürgermeister, die Stadt Bad Kissingen, der Stadtrat, das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, ICOMOS, die Welterbekoordination der Stadt, die technischen Fachämter, die Bürgerinnen und Bürger. Das Turniergebäude war und ist in der Tat ein identitätsstiftendes Gebäude in Bad Kissingen. Alle lieben und schätzen es.
Das stimmt. Das stimmt. Und wir sind sehr, sehr gerne immer draußen am Turniergebäude. Jetzt dann auch ja in diesem Jahr dann direkt auch das im Anschluss an die Eröffnung gleich das große Reitturnier. Vielen Dank, Herr Weiditsch, für das Gespräch, für die interessanten Einblicke. Ich wünsche Ihnen ganz viel Freude auch am Donnerstag, wenn der Podcast auch erscheint, ist ja passenderweise auch gleich die Eröffnung. Wünsche Ihnen da und uns ganz viel Spaß. Auch nochmal der Hinweis an die Bevölkerung, wenn Sie es jetzt vielleicht heute früh hören und heute Nachmittag noch nichts vorhaben, kommen Sie raus in die Au und schauen Sie sich das neue Turniergebäude einfach an. Vielen Dank und wir machen jetzt gleich weiter mit Jochen Seufert vom Hochbauamt. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Und jetzt begrüße ich Jochen Seufert. Er ist Projektleiter im Hochbauamt der Stadt Bad Kissingen und war für die Restaurierung des Turniergebäudes verantwortlich. Er kennt, denke ich, jede Schraube, Holzverbindung und jeden Bauabschnitt des Projektes. Herzlich willkommen, Herr Seufert.
Herr Lipsius, grüß Sie.
Was war denn aus baulicher Sicht, wenn wir jetzt mal wirklich in das... Jetzt haben wir gerade gehört, ins Welterbe, da kommen wir her, wenn wir jetzt so ins Bauliche reinkommen. Was war aus baulicher Sicht so der größte Knackpunkt so zu Beginn der Sanierung? Wo war,
ja. Die geschädigte oder die sehr, sehr stark geschädigte Holzkonstruktion im Allgemeinen, würde ich sagen. Also wir haben das zu Beginn des Projekts auch gutachterlich bewerten müssen und wussten von da schon, dass wir eine sehr marode Holzkonstruktion vorgefunden haben. Allerdings, umso mehr wir uns rangetastet haben, umso mehr wir abgeschnitten haben mit Kettensägen oder etc., umso mehr Schädigungsgrad wurde leider sichtbar. Mhm. Das heißt, das war mit das größte Manko. Und auch konstruktiv das größte Manko war, wie packe ich das Gebäude jetzt zu Beginn an? Weil tatsächlich die Holzstützen auf der offenen Hallenseite waren im Sockelbereich das größte Schädigungsthema. Die mussten abgeschnitten werden und logischerweise musste dafür eine temporäre Konstruktion gefunden werden. Wir haben dann solche Galgenkonstruktionen dahingestellt, die das Gebäude im Prinzip für die anfänglichen 3 Monate komplett in Schwebezustand versetzt haben, dass wir die Holzstützen abschneiden konnten und dann sukzessive wieder anschiften konnten. Also das war, glaube ich, am Anfang der größte Knackpunkt.
Sie haben es gerade gesagt, für die ersten 3 Monate, insgesamt, wie lang war ungefähr die Bautätigkeit jetzt da?
Ich würde sagen, wir haben im März, April 24 angefangen und waren jetzt auch im März, April 25 nahezu fertig, bis auf geringe Restarbeiten. Das heißt, alles in allem genau ein Jahr.
Also in 12 Monaten so ein Ding zu restaurieren ist, glaube ich, auch schon, kann man schon sich ein bisschen auf die Schulter klopfen, das ist schon eine starke Leistung, oder? Auch an alle Gewerke.
Auf alle Fälle, ja. Also gerade unter dem Gesichtspunkt, dass der Plan 12 Monate war, aber der Plan nie aufging. Bei der Masse an Zwischenfällen und mehr Sanierungsbedarf, nenne ich es mal, das Zeitraster annähernd zu halten, war schon, also großes Lob an die beteiligten Firmen und die Planungsgruppe.
Sie haben es jetzt gerade gesagt, Zwischenfälle oder mehr Sanierungsbedarf. Können Sie irgendwas verraten, was ist so aufgetaucht, so, wo Sie gesagt haben, ach du Schande.
Im Allgemeinen die Masse an zu sanierendem Holz hat sich gemehrt und gemehrt im Projektverlauf. das muss man auch ganz wirklich sagen, im nördlichen, also im dem Tower weggewandten Bereich des Gebäudes, ist es letztlich dann auch mit Sanierung erst rausgekommen, dass die Holzstützen überhaupt nichts mehr tragfähig waren.
Okay.
Eigentlich hätte das Gebäude einknicken müssen im letzten Drittel. Mhm. Das hat sich faszinierenderweise über die, ich sag mal, über die Holzschalung, über den Draufknotenpunkt hat sich die Ecke gehalten. Aber auf der Stütze war diese Ecke nicht mehr gelastet. Durch die Stütze konnte man Zollstock durchstecken.
Okay.
Das war so nicht bekannt und auch der Zustand von der Betondecke, also selbst 1922 hat man schon so weit gedacht, dass man im Regeneintragbereich, die ersten 2 Meter des 100-Meter-Gebäudes, hat man damals schon eine Stahlbetondecke eingebracht, weil da einfach der Schlagregen reinkommt. Mhm. Der Rest ist Holz. Die Decke war sehr, sehr porös. Mhm. Das ist eigentlich im Nachhinein, das wurde ein Minibagger eingehoben, der hat sich rückwärts entlang der Holzdecke gearbeitet mit dem Meißel und hat die weggemeißelt. In dem Zustand hätte man im Nachhinein den Minibagger auf die Decke nicht mehr gestellt, der dann zutage kam. Aber da gibt es eine ganze Reihe von.
Okay.
Die Holzschalung ist komplett ausgetauscht worden. Denkmalgerecht, fast komplett. In Rücksprache mit dem Denkmalamt. Da kam auch, teilweise wurde offensichtlich immer mal saniert am Gebäude. Mhm. Und im ersten Drittel des Gebäudes waren Bitumenschichten 8-9 Lagen aufgebracht, die in Summe 30 mm stärker waren wie die Holzschalung an sich. Was auch schon statisch...
Ja.
bedenklich ist. Also da ist insgesamt ist einiges zutage gekommen, womit wir jetzt so nicht gerechnet haben.
Also immer wieder Überraschungen. Jetzt haben Sie das Denkmalschutz ja gerade schon angesprochen. Ich glaube, das ist ja nochmal eine besondere Herausforderung, wenn man jetzt ein Gebäude sanieren möchte und da ist jetzt ein denkmalgeschütztes Gebäude. Vielleicht können Sie den Zuhörern nur kurz mal erklären, wo greift das alles ein? Also was dürfen Sie, wir haben jetzt gerade das Holz angesprochen, dürfen Sie da einfach neues, anderes Holz verbauen? Oder wo redet das Denkmal, der Denkmalschutz dann überall mit?
Der Denkmalschutz war von Beginn an mit involviert. Da haben wir Bamberg mit eingeladen, haben dort 2 Vertreter am Anfang und auch im Projektverlauf immer mit dabei gehabt und haben klar gesagt, das und das können wir, das und das müssen wir. Da gab es eine enge Abstimmung und auch ein enges auf uns zugehen, dass wir jetzt nicht sukzessive jeden Zentimeter Holz erhalten müssen. Wir haben da eine pragmatische Lösung gefunden, dass wir das handwerklich auch unter den finanziellen Rahmenbedingungen umsetzen können. Aber im Prinzip musste das Gebäude, so wie es da steht, sukzessive erneuert werden. Mhm. Das heißt, nachdem die Stützen saniert waren, ging es an die Dachkonstruktion, an die Zangen, an die Sparrenkonstruktion, wie auch immer. Und es ist im Prinzip Meter für Meter hat sich der Zimmerer entlang gearbeitet, hat schadhaftes Holz rausgenommen und neues Holz eingebracht. Neues Holz aber, das Holz wurde vor Ort geliefert. Mhm. Die Balkenware, also das Meterholz wurde vor Ort geliefert. Und wurde vor Ort vom Zimmerer denkmalgerecht gerichtet.
Okay.
Also es ist nichts im Werk gemacht worden, es ist alles vor Ort gerichtet worden, die alten Holzverbindungen und so weiter. Und dann wurden im Prinzip der Balken rausgenommen, der neue Balken wurde hergerichtet und dann reingeschoben. Also es ist sehr müßig gewesen, vor allem, wie gesagt, weil der Schädigungsgrad mehr zugenommen hat, den man...
Also schon so von der Bauart her, wie man es eigentlich dann in den 20er Jahren gemacht hat. Also vermutlich war das so ähnlich, dass die das Holz geliefert haben, dort mit mehreren Zimmerleuten dann bearbeitet und aufgerichtet haben.
Genau. Ja. Der Zimmerer macht das schwerpunktmäßig in dem Bereich, im denkmalgeschützten Kirchenbereich. Mhm. Schloss Aschach hat er parallel, meine ich, projektiert mit unserem Gebäude und so weiter und so fort. Also der hat da ein hohes Know-how und hat auch sehr, sehr gute Leute. Ja. Das war schon faszinierend. Ich habe immer gesagt, wir hätten eigentlich die örtlichen Schulen mal beteiligen müssen.
Ja.
Dass die Zimmerer, die dort das Handwerk lernen, vor Ort mal sehen, wie es eigentlich vor 100 Jahren war.
Jetzt hat ja das Gebäude auch ein bisschen anderen Anstrich bekommen. Es war ja vorher wirklich so rein weiß. Es ist ja jetzt so ein bisschen, ja, altweiß, würde ich jetzt mal sagen. Und wenn man aufmerksam vorbeiläuft, da ist auch ein neuer Schriftzug drauf. Vielleicht können Sie dazu nochmal was sagen, zu den neuen grauen Lettern.
Ja, also einmal die Farben sind denkmalgerecht gefunden worden. Das heißt, da kam ein Spezialist, der im Prinzip mit der Rasierklinge Farbschichten abgetragen hat und analysiert hat und entsprechend Farben festgesetzt hat. Und so wie das Gebäude da jetzt steht, so war es historisch. Also gerade die Straßenseite sind sehr kräftige Farben jetzt vorhanden. Mhm. Das sind die original historischen Farben, die jetzt wieder Anwendung gefunden haben. Und grundsätzlich hatten wir am Gebäude straßenseitig einen historischen Schriftzug, Bad Kissingen. Mhm. Also die Letter waren alt, 1922. Rasenseits war einfach nur ein Banner aufgebracht, wo auch Bad Kissingen draufgezogen war. Wir hatten die Hoffnung, dass wir unter dem Banner noch Buchstaben finden. Tatsächlich haben wir Bad Kissingen unter dem Banner gefunden und haben es dann in Rücksprache mit unserem Oberbürgermeister, das war ihm sehr wichtig, der Punkt, dass das Gebäude wieder eine Adresse hat zukünftig, dass man im Volksmund sagt, wir gehen heute Abend zum Turnierplatz, hat man Turnierplatz rekonstruiert, der Spengler. Und letztlich steht jetzt der historische Schriftzug Turnierplatz ist neu, Bad Kissingen ist alt, aber dieser Schriftzug Turnierplatz Bad Kissingen ist jetzt rasenseits aufgebracht, entsprechend dem Vorbild von 1922.
Ja, cool. Also da auch ein bisschen eine Modernisierung oder eine Erweiterung. Gibt es sonst Teile, die im Gebäude neu sind oder ist wirklich alles so wie 1922?
Ja, die komplette Holzkonstruktion, die Tribüne und so weiter, sind nach dem historischen Vorbild. Also das war unser Ziel. Letztlich haben wir aber ganz zum Schluss des Projekts gesagt, wir können das jetzt nicht so stehen lassen. Wir wollen eine adäquate Beleuchtung, wollen diverse historische Geschichten über eine Beleuchtung betonen. So die Stützenkonstruktion, das sind jetzt Indirektleuchten angebracht. Oder der Schriftzug Turnierplatz Bad Kissingen hat jetzt eine indirekte Beleuchtung bekommen, die man dann morgen vielleicht auch zu späterer Stunde wahrnimmt. Das sind schon moderne Aspekte, aber sonst ist das Gebäude historisch nach dem historischen Vorbild. Wir haben ein kleines Gimmick am Schluss war, wir haben eine Informationsstele dort vor Ort untergebracht mit einigen Informationen auch über die Sanierung. Und da an der Stelle haben wir eine alte Stütze, eine der geschädigteren Stützen, die letztlich dann im Bau festgestellt wurde, dass überhaupt nichts mehr verwendbar ist. Haben wir so wie historisch vorgefunden, allerdings mit der angeschifteten Sockelkonstruktion, dort ausgestellt, so leicht als Explosionszeichnung, um einfach zu zeigen, was war, wie wir es vorgefunden haben und wie wir es saniert haben. Auch was den Farbanstrich angeht. Das ist auch noch eine Besonderheit gewesen, weil letztlich war gut gemeint, die Sanierung farbentechnisch über die Jahrzehnte ein großer Punkt für den Schädigungsgrad des Holzes, weil man einfach mit diffusionsdichter Farbe rangegangen ist. Und das war ein Punkt ganz am Anfang des Holzgutachters, der berechtigterweise gesagt hat, das geht nicht. Wasser kommt immer rein, man muss nur dafür sorgen, dass es wieder rausgeht. Und infolgedessen haben wir erstmal überlegt, wie kriegen wir das jetzt wie kriegen wir das jetzt, ohne das Holz noch mehr zu schädigen, runter? Und letztlich war eine Besonderheit ein Trockeneisverfahren. Die Lösung, indem man Trockeneis über ein Strahlverfahren auf das Holz aufbringt, die Oberfläche des Holzes ad hoc auf minus 70 Grad runtergekühlt wird und somit die ersten Farbschichten oder die Farbschichten frieren und abplatzen. Und das ist wirklich war eine Spitzenlösung. Das Holz war in einem super Zustand. Beinahe, dass man ich erhofft hätte, dass es in Natur dargestellt werden konnte, aber und haben es dann mit diffusionsoffener Farbe wieder lasiert, sage ich jetzt
mal. Ja. Das hat man ja auch in der Presse verfolgen können, diese oder auch auf den Social Media Kanälen von der Stadt Bad Kissingen, dieses Trockeneisverfahren. Sicherlich was ganz, ganz Besonderes, weil man so eigentlich eher nicht kennt. Ja. Sandstrahlen kennt man vielleicht oder sowas, aber sowas ist was Besonderes. Da sind wir schon so ein bisschen bei Meilensteinen. War das ein Meilenstein in dem Projekt, wo Sie sagen, da dieses Farbschichten entfernen, als dann so dieses Ursprüngliche wieder hervorkam, war sicherlich ein Meilenstein, aber es gab bestimmt noch mehrere, wo sie gesagt haben, boah, jetzt haben wir wieder einen Riesenpunkt geschafft, jetzt geht's auf. Was waren so die Meilensteine während des Projektes bei Ihnen?
Da gab es eigentlich den richtigen Meilenstein, gab es nicht. Das war die Sanierung insgesamt. Vielleicht so drei kleine im Prinzip, wo wir die temporären Stützen, diese Galgenkonstruktion wieder rückbauen konnten, wo die Stützen saniert waren. Beziehungsweise wo der Zimmerer die Holzkonstruktion, die Sanierung abgeschlossen hat und wir das Gerüst demontieren konnten. Das war ein großer Meilenstein. Und letztlich, wo man den Farbauftrag insbesondere auf der Straßenseite vielleicht abgeschlossen hat und die historischen Farben wieder wahrgenommen hat, das neue Bild. Und das letzte i-Tüpfelchen, muss man wirklich sagen, ist die Montage des historischen Geländers gewesen. Weil diese Andreaskreuz-Darstellung des Geländers hat einen ganz, ganz hohen optischen Einfluss auf das Gebäude. Das ist eins der markantesten.
Das stimmt, ja. Elemente. Vor allem auf dieser großen Länge. Also es ist ja, glaube ich, ist rund 100 Meter, oder? Sind es genau 100?
Ziemlich genau 100 Meter, 95 oder so. Mhm.
Und da auf dieser gesamten Länge haben wir ja jetzt diese neuen Gitter. Waren die auch früher mal so oder war das anders ausgestaltet? Weiß man das? Ist das überliefert?
Die sind nach historischem Vorbild gebaut worden. Da gibt es Schwarz-Weiß-Bilder von 1922 von der Eröffnung. Wir haben es allerdings im Detail ein bisschen baukonstruktiv anpassen müssen, weil auch die waren stark geschädigt im Sockelbereich. Das war damals ein Fehler, dass man die Geländer, die jeweilig über 5-6 Meter spannen, zwischendrin nochmal abgelastet hat und diese Ablastungspunkte sind genauso verrottet. Wir haben es jetzt komplett gespannt und haben das Ganze durch einen Stahlrahmen im Prinzip unterstützt. Aber in den Stahlrahmen sitzt das Holzgeländer mit dieser Andreaskreuz-Darstellung genauso wie es ist.
Sehr schön, ja. Also auf jeden Fall ein Blick wert. Sind Sie jetzt so einen persönlichen Blick drauf, wenn Sie jetzt sagen, am Donnerstag ist dann die Eröffnung, da wird das Band durchschnitten, dann ist das Projekt abgeschlossen. Eher ein lachendes oder eher ein weinendes Auge? Wie liebgewonnen haben Sie das Gebäude mittlerweile in den letzten Jahren, was ja für Sie ja nicht nur die Bauzeit, sondern wir haben ja auch die Planung mit begleitet.
Ja, man ist immer stolz, wenn ein Projekt abgeschlossen ist. Also das Projekt, ich bin jetzt selber gebürtig aus Bad Neustadt, mir war die emotionale Bedeutung nicht bewusst. Wir hatten zwischenzeitlich wirklich Probleme, die Öffentlichkeit vom Gebäude während des Bauens wegzuhalten, weil es Wochenends immer zu Kaffeekränzchen dort geführt hat im Prinzip. Also das Interesse war irre, auch das Emotionale, die Gespräche, die teilweise mit Besuchern stattgefunden haben.
Klar.
Das war mir vorher nicht bewusst. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Also die Planungsgruppe war spitze, die bauausführenden Firmen, wir hatten zum Glück eine Masse an örtlichen Firmen, wo auch entsprechendes emotionale Interesse da war.
Klar.
Und das hat alles spitze funktioniert.
Super, super. Ja, dann sage ich an der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank an Sie für Ihr Engagement. Ich wünsche Ihnen genauso, wie ich es gerade beim Peter Weidisch auch gemacht habe, ganz viel Spaß morgen bei der Eröffnung. Das wird sicherlich auch nochmal ein emotionaler Moment. Und und das Beste daran, das wird ja direkt quasi in die Nutzung überführt, denn nur einen Tag später ist dann gleich das Reitturnier vor Ort und am Montag dann die BR Radeltour. Also es geht gleich, das Turniergebäude kann dann gleich zeigen, was es kann. Vielen Dank dafür und alles Gute.
Danke Ihnen.
Danke an die beiden Gesprächspartner. Was für ein Projekt. Und wie schön zu sehen, dass aus einem maroden Bau ein echtes Schmuckstück geworden ist. Und das Beste, wie gesagt, wir müssen nicht lange warten, um es in Aktion zu sehen. Schon am kommenden Wochenende wird das Turniergebäude erstmals wieder genutzt und Ende August dann auch zum großen Open Air in Bad Kissingen. Zum Reitturnier jetzt mehr bei Wo geht was? Was geht am Wochenende? Hier kommt Wo geht was? Auch im angehenden August ist wieder viel geboten. Egal, ob ihr bei Heißmann und Rassau im Luitpoldbad zu den Kissinger Festspielen seid oder vielleicht bei einem Fest bei euch im Dorf oder beim Schlendern durch den Kurpark. Überall in Bad Kissingen ist es im Sommer ganz besonders schön. Ich beschränke mich in dieser Ausgabe auf das große Reitturnier vor unserem Turniergebäude und habe dazu mit Horst Waldner gesprochen. Hören wir kurz rein. Ja, ich habe mich jetzt hier mit dem Horst Waldner, Vorsitzenden des Reitervereins, getroffen. Er ist auch gleichzeitig in diesem Jahr Turnierleitung für das große Rakoczi-Reitturnier, was jetzt dann am Wochenende, dem ersten Augustwochenende, traditionell in der Au stattfindet. Ja, lieber Horst, nimm uns doch mal ganz kurz mit in das Wochenende rein, so mal auf oberster Flugebene. Was erwartet uns so am Wochenende?
Ja, Markus, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, es erwartet uns natürlich schon ein Wochenende vollgepackt mit Aktivitäten. Also wir haben ja am 31., sprich am Donnerstag, die Eröffnung vom Turniergebäude. Da werden wir als Reiterverein zum einen als Gast sein, weil wir auch Sitze gekauft haben oder gespendet haben. Und wir werden auch das Catering übernehmen. Dann am Freitag, Samstag, Sonntag haben wir das große Rakoczi-Reitturnier, eben wie wir es kennen, mit S-Springen. Mhm. Dies ja auch mit der Fränkischen Meisterschaft in allen Bereichen. Und am Montag bewirten wir noch die PR-Radeltour, die ihre Mittagspause hier in Bad Kissingen macht.
Also ein komplettes Wochenende, 4 Tage, volles Programm. Bleiben wir mal beim Turnier noch. Wie viel, wisst ihr schon in etwa, wie viel Starts es am Wochenende geben wird?
Ja, die Starts, die haben sich erfreulicherweise sehr gut entwickelt. Also wir liegen jetzt bei 630 Startern, also sprich Nennungen, und haben da ein volles Programm. Also wir werden jeden Tag relativ früh morgens beginnen, 7 Uhr, und dann eben bis abends 17, 18 Uhr wird hier durchgängig Prüfungen zu sehen sein.
Ja, also wieder Hochleistungssport, hoch zu Ross. Da freuen sich die Zuschauer immer drauf. Das ist ja sehr gut besucht, so unser Turnier immer jedes Jahr. Eine Frage noch zu dem Rahmenprogramm. Was kann der Besucher dann außer dem Pferdesport hier noch erleben?
Ja, also wir werden am Freitagabend eine Reiterparty machen. Die wird so ein bisschen kombiniert mit Ehrungen vom Verband, die eben das auch während dieser Abendveranstaltung durchführen werden. Am Freitag haben wir Party hier mit Cocktails und alles, was man zu einer guten Party braucht. Musik natürlich auch. Mhm. Ja gut, und Sonntag bieten wir dann eben noch Menü an. Oder übrigens an allen Tagen ein Menü, so wie wir es eben kennen. Und das Highlight neben den Essspringen wird dann die Siegerehrung für die Fränkischen Meister sein. Also da haben wir eine ganz tolle Veranstaltung geplant. Wir werden vom Jugendmusiker unterstützt. Der Staatssekretär ist hier, der bei der Siegerehrung mit dabei sein wird. Wahrscheinlich auch unser Oberbürgermeister. Also das wird eine tolle Veranstaltung werden.
Ja, dann freuen wir uns ganz riesig auf das Wochenende. Ich bin auch wieder mit dabei und wünsche euch ein gutes Gelingen und alles Gute fürs Wochenende.
Ja, selbstverständlich. Ja, wir kennen dich ja als die Stimme des Rakoczi-Reitturniers. Freuen wir auch sehr darüber. Und wir sind alle ganz gespannt und freuen uns auf die vielen Zuschauer, die kommen werden.
Das war's für heute mit Kiss Talk. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn es diesmal etwas länger geworden ist, haben wir doch ein paar tolle Einblicke hinter die Kulissen unseres Stadtfestes bekommen, aber natürlich auch in die Restaurierung des Turniergebäudes. Ich freue mich ganz besonders drauf, wenn ich euch mal unterwegs treffe. Gebt mir gerne ein Feedback, lasst mir ein Like da oder schreibt mir auch einen Kommentar oder eine Anregung. Und wenn ihr mal ein Thema habt, was wir im Kiss Talk aufgreifen können, dann zögert nicht und lässt es mich wissen. Ich wünsche euch eine gute Zeit, einen guten Start in die Sommerferien. Bleibt neugierig, bleibt Bad Kissingen. Bis bald, euer Markus Lipsius.
Damit Menschen sich begegnen können, braucht es Verbindung. Schön, dass Sie heute Teil davon waren. Ihre Stadtwerke Bad Kissingen, www.stwkiss.de